Bevor wir starten, noch ein rechtlicher Hinweis. Die in diesem Interview enthaltenen Informationen können die Beratung durch einen Arzt nicht ersetzen. Sie sind keine medizinischen Anweisungen. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und sind nicht mit der individuellen Betreuung beim Sprechstundenbesuch zu vergleichen. Die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte deshalb immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Gefahr und in eigener Verantwortung. In der heutigen Ausgabe, Teil 1 unseres Themenblocks Allergien, steht uns im Rahmen des Allergiekongresses Arzt, Autor und Kinesiologe Dr. Michael Tank Rede und Antwort zu Diagnosemethoden, schulmedizinischen sowie ganzheitlichen Therapieansätzen bei Allergien.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu diesem Video. Ich habe eingeladen Dr. Michael Tank aus Hamburg. Dr. Michael Tank ist Mediziner und vor allem Allergologe. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit hatten für dieses Interview. Schön, herzlich willkommen, Herr Dr. Tank.
Selbst für mich eine Überraschung, dass Sie mich rausgepickt haben. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön. Herr Dr. Tank, vielleicht fangen wir direkt an. Also es geht um Allergien und Sie sind Allergologe, deswegen sind Sie natürlich wahnsinnig qualifiziert, das Ganze zu beantworten. Mittlerweile leiden immer mehr Menschen an Allergien und auch an Unverträglichkeiten. Wie erklären Sie sich denn den Anstieg an diesen Erkrankungen und welche Faktoren spielen in Ihren Augen da eine Rolle bei der Entstehung der Allergie?
Ja, also sicherlich kann man eins ganz sicher sagen, dass nämlich die westliche Lebensweise, die wir uns entwickelt haben in den letzten 50 Jahren, mit einer Zunahme an prozessierten Nahrungsmitteln und auch an gezüchteten Nahrungsmitteln, da der wesentliche Auslöser sein wird für die Veränderung, wie wir mit Nahrung im Körper umgehen. Ganz grundsätzlich handelt es sich ja bei einer Allergie oder einer Unverträglichkeit um eine Reaktion des Immunsystems, die in der Form so eigentlich nicht gewünscht ist. Das ist eine Fehlregulation des Immunsystems. Und wir müssen uns natürlich fragen, warum das Immunsystem falsch reagiert. So, ganz prinzipiell ist ja die Hauptaufgabe des Immunsystems eigentlich nicht die Abwehr von Stoffen, sondern in allererster Linie geht es darum, dass das Immunsystem die guten Sachen erkennt und toleriert. Also das, was ein Säugling, wenn er auf die Welt kommt, lernt, ist am Anfang als erstes mal Immuntoleranz aufzubauen und bestimmte Bakterien und bestimmte Dinge zu akzeptieren und darauf nicht zu reagieren. Und es scheint so zu sein, dass im Laufe des Lebens, mit zunehmendem Lebensalter, auch mit Reifung des Immunsystems, aber auch mit zunehmender Belastung durch Umweltmaterialien, und damit meine ich sowohl Zahnmaterialien, also Kunststoffe, Amalgam, solche Dinge, als auch aus der Kosmetikindustrie, das, was man sich alles da an Tensiden und an Lösungsvermittlern und an Chemie ins Gesicht schmiert. Ja, schauen Sie sich mal das Kleingedruckte auf einer Gesichtscreme an, da haben Sie 40 verschiedene Substanzen. Aber auch viele von diesen Waschmitteln, die wir haben und ganz, ganz insbesondere die Konservierungsstoffe, die ja dafür gemacht sind, Bakterien zu töten und Zellen kaputt zu machen, die beeinträchtigen unser Immunsystem, unseren Darm. Und ganz wichtig, das größte Immunsystem des Körpers ist im Darm. Wir verteidigen da geschätzt etwa 500 Quadratmeter. Vergleichen Sie das mit Ihrer Körperoberfläche, das sind etwa 2 Quadratmeter, wenn Sie groß sind. Das heißt, wir haben also da ein viel, viel, viel größeres Immunsystem. Und das ist, scheint mir persönlich der Schlüssel zu dem Thema Unverträglichkeit und Allergien zu sein.
Das heißt, der Darm ist das Zentrum auch des ganzen Geschehens, des allergischen Geschehens.
Sagen wir so, wir haben in der Lunge eine Oberfläche von ca. 90 Quadratmeter in den Atemwegen und haben etwa 500 im Darm. Das sind sicherlich die beiden größten Oberflächen, die wir haben. Außerdem sind es Schleimhäute, das heißt, die sind von der Barrierefunktion natürlich nicht so eine starke Barriere wie die verhornte Haut. Also von daher glaube ich, dass die beiden Dinge, also unsere Atemwege und unser Magen-Darm-Trakt, die Haupteintrittspforten und die Hauptreaktionsfelder sind, in denen das Immunsystem agiert.
Ja. Gibt es denn Beschwerden bei Patienten in Ihrer Erfahrung, wo, also was sind denn die typischen Beschwerden? Fangen wir mal so an. Was sind die typischen Beschwerden, wo Sie sofort an eine Allergie denken?
Naja gut, wir müssen bei Allergie erstmal schulmedizinisch denken und sagen, es gibt verschiedene Definitionen von Allergien. Wir haben diese 4 Typen, die definiert sind nach Gumbs und Gell. Und die häufigsten, die wir sehen, sind die Typ-1-Allergien, also die Allergien vom Soforttyp. Und die Soforttyp-Allergien kennt jeder. Das ist Heuschnupfen mit den typischen Symptomen, Nasen laufen, Augen Tränen, Augen brennen vielleicht. Und bei manchen kommt dann eben noch eine asthmatische Komponente dazu. Und da denkt natürlich jeder sofort an Allergie. Und wenn Sie auf der Haut Quaddeln sehen, dann schreit auch gleich jeder Allergie. Die Allergie vom verzögerten Typ, die Typ-4-Allergie, zweithäufigste würde ich denken, sind die Ekzeme. Also das, was man eben kennt, dass die Haut sich dort rötet, juckt, schuppt und verdickt. Diese Ekzeme müssen nicht immer allergisch sein. Also die ekzematische Reaktion der Haut, und das sage ich Ihnen jetzt als Hautarzt und nicht als Allergologe, ist natürlich die einförmige Reaktion der Haut, die auf unterschiedliche Reize ähnlich reagiert oder immer gleich reagiert im Prinzip. Aber wenn eine Allergen der Auslöser ist, dann nennen wir das eben Typ-4-Allergie. Und wenn Sie ein Ekzem haben, dann wird man auf jeden Fall diese Richtung abklopfen. Das ist also so das Typische.
Das ist das Typische. Gibt es denn Beschwerden, wo Sie als Arzt an Allergien denken, wo der Patient aber selber vielleicht gar nicht so sofort auf die Idee kommt, dass es damit zu tun haben könnte? Also ich kann mir vorstellen, bei verzögerten Typen ist das ja vielleicht eher mal der Fall.
Durchaus bei akuten Geschichten. Also es gibt ja Leute, die auf ihr Essen mit Kreislaufreaktionen reagieren, die entweder aufgeregt werden oder eben sehr müde werden zum Beispiel. Müdigkeit nach dem Essen ist ein typisches Symptom für zumindest eine Unverträglichkeit. Bauchgrummeln, das Gefühl, ich habe einen Stein im Bauch, eben Stuhlunregelmäßigkeiten, essensabhängig. Da würde man natürlich auch in diese Richtung gucken, wobei wir eben sehr vorsichtig sein müssen mit dem Wort Allergie. Deswegen hat sich auch dieses Wort Unverträglichkeit oder Intoleranz eingebürgert. Dahinter steckt eigentlich nur, dass wir bei einer Allergie einen klaren Mechanismus entsprechend der Definition vermuten oder festlegen und bei den Intoleranzen der Mechanismus häufig nicht klar ist.
Das heißt, die Intoleranzen zeigen keine direkte Reaktion des Immunsystems. Die sind nicht
noch. Sie zeigen eine Reaktion des Immunsystems. Bloß bei der zum Beispiel histaminvermittelten Allergie, also Typ-1-Allergie, wissen wir, dass Histamin der Auslöser ist und das Ganze über Antikörper und die Freisetzung von Histamin funktioniert. Das wissen wir bei anderen Reaktionen so nicht.
Ah, okay. Der Mensch kann ja im Prinzip auf jeden Stoff aus der Umwelt allergisch reagieren. Ich höre von meinen Klienten ganz oft, dass sie es nicht wissen, was es ist. Also ich habe in einem anderen Interview, was ich geführt habe, sagte der Interviewpartner, es ist den meisten ist es völlig klar, auf was sie reagieren oder auf was sie allergisch reagieren auch. Welche diagnostischen Verfahren nutzen Sie denn in der Praxis, um eine Allergie und das dazugehörige Allergen zweifelsfrei zu diagnostizieren? Welche Verfahren sind da so die gängigsten und mit was haben Sie gute Erfahrungen gemacht?
Ich muss es ein bisschen korrigieren. Also erstmal, man kann nicht auf alles allergisch werden. Um ein Allergen zu sein, verlangt es eine gewisse Molekülgröße. Das heißt, wir haben durchaus Dinge wie Metallionen oder so, die persönlich oder die selber nicht Allergen sind, die allerdings Allergen werden können, wenn sie an Trägersubstanzen binden, was man zum Beispiel bei Impfstoffen eben macht, indem man da Aluminiumverbindungen oder Magnesiumverbindungen einbringt. Also man ist nicht auf alles allergisch. So viel vorweg. Also wie man es rauskriegt, da muss man ganz klar in die klassische Medizin gucken. Das Wesentlichste ist aus meiner Sicht eine Anamnese. Also ich muss mit dem Patienten sehr präzise reden, weil der weiß eigentlich am ehesten, was wie wo sein kann. Es ist relativ schwierig, häufig in einem Gemisch von Substanzen, das ja unsere Nahrung heute darstellt, diese so zu isolieren, dass ich sie einzeln testen kann. Ich kann also möglicherweise sagen, Sie vertragen das Brot nicht oder Sie vertragen den Käse nicht, aber ich kann dann nicht mehr differenzieren, ist es das Casein, ist es irgendein Triebmittel, Backtriebmittel, ist es irgendein Geschmacksstoff oder sonst irgendwas. Das wird teilweise schwierig. Wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Allergenen überhaupt als Testsubstanz. Was man immer machen kann, ist, man kann versuchen, die reinen Substanzen zu bekommen, also Weizenmehl oder Nussmehl oder solche Dinge zu testen. Aber in vielen Fällen bleibt es unklar, sodass für uns pauschal nur die Aussage übrig bleibt, dieser Käse geht, dieses Brot geht, diese Wurst geht oder geht entsprechend nicht. Die Frage nach den Testverfahren. Ja, die schulmedizinischen Testverfahren sind bekannt, also Pricktest, Scratchtest, solche Dinge oder eben auch die Provokation, wo man dem Patienten das Nahrungsmittel gibt und die Reaktion anguckt. Ich halte diese Verfahren für durchaus in Ordnung, aber eben nicht besonders sensibel. Was wir machen ist, wir benutzen in der ganzheitlichen Medizin unterschiedliche Verfahren. Ich persönlich benutze Kinesiologie. Es lässt sich auch über Elektroakupunktur aus meiner Sicht sehr, sehr gut machen. Manche Leute pendeln, dazu habe ich so ein bisschen gespaltenes Verhältnis.
Ja, also Sie nutzen auch die Kinesiologie. Können Sie für die Zuschauer erklären, wie so eine kinesiologische Testung abläuft?
Ja, gut. Also Kinesiologie hat nichts mit Kinetik und Bewegung zu tun, sondern ist ein Name, den Urvater der Kinesiologie geprägt hat. Das ist George Goodhart gewesen, der in den USA gelebt hat und in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts festgestellt hat, dass man Muskeln testen kann, also Muskelfunktionstests machen kann. Letztendlich gilt Kinesiologie heute als Muskelfunktionstechnik. Testtechnik. Die Wahrheit ist, dass es eigentlich nicht so ist, dass wir Muskeln testen, sondern dass wir über Muskel eigentlich das Nervensystem abfragen. Zur Erklärung, ein Muskel hat in sich selber in den Sehnen im Muskelbauch Rezeptoren, die die Spannung dieses Muskels messen und ans Gehirn melden, und das Gehirn gibt eine entsprechende Antwort und steuert die Spannung des Muskels. Weil das so ist, können wir auch mit geschlossenen Augen zum Beispiel den Finger auf unsere Nase bewegen, weil der Körper einfach messen kann über die Muskelspannung, Sehnenspannung, wo er im Raum gerade ist. Das Zweite, was man wissen muss, ist, dass Muskeln nur ziehen und nicht schieben können. Das heißt, für jeden Muskel, der zieht, muss es mindestens einen Gegenmuskel geben, der in die andere Richtung zieht. Das heißt, wir haben ein sogenanntes Antagonistenpaar und die müssen miteinander reden. Und das ist entsprechend in der Neurologie verankert. Also die sind miteinander verschaltet, schon auf Rückenmarksebene. Und ich will es Ihnen als Beispiel sagen, wenn der Bizeps zieht, dann muss der Trizeps loslassen. Sonst kann der Bizeps nicht ziehen. Das ist das Antagonistenpaar, nicht? Wenn der Arm beugen will, muss der Strecker loslassen. Und das Wichtige ist, dass der Beuger dem Strecker sagt, du, ich ziehe gleich, lass mal los. Und zwar bevor er selber zieht. Und dann lässt der Strecker los. Wenn der Strecker das Gefühl hat, ich werde zerrissen, das Beugen ist jetzt gerade nicht gut, dann hemmt er quasi den Agonisten. Das heißt, er kann also rückwärts auch sagen, nein, du darfst jetzt nicht ziehen. Das heißt, der ziehen will, sagt dem anderen, lass los. Also er hemmt ihn, oder umgekehrt, der Gezogene hemmt den anderen. Und diese gegenseitige Hemmung, das ist das, was wir messen, und das ist eine neurologische Funktion. Und wenn die intakt ist, also normal funktioniert, wir nennen das einen normoreaktiven Muskel, dann habe ich ein messbares System. Und wenn ich jetzt den Körper konfrontiere mit Dingen, die ihm Stress bereiten, dann kann es sein, dass diese neurologische Regulation aus dem Ufer läuft. Und das ist das, was wir über den Muskeltest testen. Der Muskel funktioniert nicht so, wie wir es ursprünglich erwartet haben. Er wird meistens schwach, er kann auch eine Abwehrspannung aufbauen, beides kann ich messen. Das heißt also, die Muskelfehlregulation als Maß einer neurologischen Störung auf einen Reiz von außen, das ist im Prinzip das Testverfahren. Und dieser Reiz kann eben die Konfrontation mit einem Nahrungsmittel sein. Sie kann aber auch eine Körperhaltung sein, indem ich sage, wenn ich den Kopf nach links mache, werde ich schwach. Und das bedeutet, aus den Rezeptoren links am Hals irgendwo kommt etwas, was das Nervensystem beeinträchtigt, dann hätte ich eine funktionelle Störung. Aber wir reden jetzt eben über Allergie, und da geht es eben darum, dass ich Substanzen dem Menschen geben kann, auf die Haut legen kann oder auf die Zunge geben kann und darauf seine Reaktion messen kann.
Okay, das heißt, also ich halte etwas oder ich probiere es tatsächlich aus.
Also ich will Ihnen ein schönes Beispiel sagen, wenn Sie kleine Kinder erziehen, dann kennen Sie das, dass Sie mit dem Löffel bis zum Mund kommen und dann entscheidet das Kind, Mund auf, ich nehme oder pff, ich mag nicht. Und das weiß das Kind nicht, das weiß nicht, dass das jetzt Spinat oder Karotte ist, das weiß nur, ist gut für mich oder ist nicht gut für mich. Wenn das Kind es gut findet, wird es essen, und wenn es nicht gut findet, wird es wegspucken. Diese Fähigkeit, das zu spüren, zu schmecken, ob etwas gut oder schlecht ist, das haben wir auch. Wir haben es einfach wegtrainiert gekriegt. Wir essen Spinat, weil wir müssen und nicht, weil wir uns vielleicht dringend gut tut. Das Kind ist da noch viel ursprünglicher. Deswegen halte ich auch nicht viel davon, Kinder mit Gewalt an irgendwelche Nahrungsmittel zu gewöhnen.
Ja, ja. Das heißt, die kinesiologische Testung ist in Ihren Augen natürlich deutlich feiner auch abzugliedern als ein Pricktest zum Beispiel, wo Sie nur eine eingeschränkte Auswahl an Substanzen zur Verfügung haben.
Ja, und beim Pricktest kriege ich eine Reaktion, ich kriege dann diese Reaktion, die ich aber pauschal gar nicht einschätzen kann. Wenn ich aber feststelle in der Kinesiologie, das gesamte Nervensystem reagiert, und das kann ich ja mit verschiedenen Muskeln testen, komplett so, dass es nicht mehr normal funktionieren kann aufgrund dieses, dann weiß ich, das Zeug ist schlecht, und das kann ich eben pauschal machen. Das kann ich pauschal mit Brot machen, das kann ich pauschal mit einem Fisch, mit einem Fleisch machen. Das wird nicht immer in der Pricktestung funktionieren. Klar, auch da gibt es ja die Scratch-Tests, Reibetests und so weiter, mit denen man das versucht. Aber nicht immer ist eben der Nachweis von so einer Histaminreaktion zwingend auch verantwortlich für die klinischen Symptome.
Das eignet sich wahrscheinlich auch ganz gut für Menschen, die gerade wirklich eine ganze Vielzahl von Dingen haben, bei denen sie die Vermutung haben, dass sie auf irgendeine Art und Weise reagieren. Nehme ich an, ist das richtig?
Ja, ich würde es andersrum sehen. Wenn jemand auf so ziemlich alles reagiert, heißt es, dass er eine ausgeprägte Regulationsstörung des Immunsystems hat. Und dann ist die, hört sich jetzt ein bisschen despektierlich an, aber sag mal, die Heilpraktikerreaktion, lass es doch weg, das ist naiv und das ist auch an der falschen Stelle. Das ist so, als wenn es beim Regen Regenschirme gibt. Ich will aber das Wetter ändern. Das heißt, ich muss eigentlich das Immunsystem in eine Normalfunktion bringen. Das heißt, ich muss mich dann fragen, was ist eigentlich das Problem dieses Patienten? Und das sind dann eben häufig chronische Darminfekte, das können Schwermetallbelastungen sein, das können Narben sein oder sonst irgendetwas. Das muss man erstmal machen. Und wenn man das weggenommen hat, dann wird schon ein ganz, ganz großer Teil dieser Allergien einfach nicht mehr da sein, weil das Immunsystem in seiner Regulationsfähigkeit normal wird.
Okay, das heißt, Ursachenforschung dann auch an anderer Ebene nochmal, das einzelne Allergen selber festzustellen, ist nur ein Teil des Ganzen.
Ja, Es gibt ja durchaus lebensbedrohliche Soforttypallergien. Reden wir mal über Biene-Wespe. Ja, bei Bienengift, Wespengift, da brauchen Sie nicht rumsuchen in irgendwelchen Darm- oder sonst wie Kompartimenten, sondern da geht es wirklich darum, hier ist eine lebensbedrohliche Reaktion, und dann bin ich sehr bei der Schulmedizin und bin auch sehr für eine sogenannte Hyposensibilisierungsbehandlung. Wenn wir aber diese ganzen Ernährungsgeschichten haben, dann führt das dazu, dass die Menschen irgendwann fast nichts mehr essen können, weil sie auf alles Mögliche reagieren. Das macht weder Spaß, noch ist die Compliance besonders gut, noch funktioniert es toll, und es hat einen Haufen Nebenwirkungen. Deswegen finde ich, ist das eher unakzeptabel, und ich würde dann natürlich anders herangehen.
Weitere Informationen zu diesem sowie zu vielen weiteren kostenlosen Kongressen findest du unter www.gesundheitsakademie.info.
Sie haben ja die Hyposensibilisierung gerade schon angesprochen. Eine der wesentlichen Methoden in der Schulmedizin ist das ja. Sie bieten das ja auch selber an und schreiben auf der Webseite, wenn es sinnvoll ist. Wann ist es denn sinnvoll und wie funktioniert sie heute und welche Erfolgsaussichten hat die Hyposensibilisierung?
Also erstmal geht es darum, was der Patient will. Ne? Es gibt Patienten, die zu uns kommen, die sagen, ich will nur schulmedizinisch behandelt werden, dann entfällt die ganze alternative Herangehensweise. Aber inzwischen ist die Klientel bei uns zumindest beim ganzheitlichen Zentrum in Hamburg so, dass die allermeisten kommen, weil sie genau diesen schulmedizinischen Weg nicht gehen wollen. Ich mache das dann, wenn ich es für eine lebensbedrohliche oder Lebenssituation wichtige Entscheidung halte, die dem Menschen, dem Patienten möglicherweise das Leben retten kann. Also auf Deutsch, wenn jemand Biene-Wespe allergisch ist, dann kann er tatsächlich in einem Biene-Wespe-Stich versterben, und deswegen bin ich da sehr hinterher. Es gibt Leute, die massivst Asthma bekommen, und man kann auch heutzutage noch im Status Asthmaticus versterben. Das heißt also, wenn ich weiß, dass jemand eine ausgeprägte Allergie mit asthmatischen Beschwerden hat, dann tendiere ich neben allem anderen auch zu einer Hyposensibilisierung. Und das muss ich dem Patienten auch sagen. Ich mache grundsätzlich keine oralen Hyposensibilisierungen, also diese ganzen Sublingual-Geschichten tue ich nicht. Ich mache das grundsätzlich mit Spritze, weil ich dann genau festlegen kann, wie viel Allergen kriegt der Patient wirklich. Und ich mache das auch nur vor der Saison oder außerhalb der Saison, weil ich innerhalb der Flugsaison von Pollen zum Beispiel gar nicht weiß, wie viel Pollen er einatmet und ich damit auch mit der Dosierung schwammig bin. Das würde ich ungern tun. Die Hyposensibilisierung funktioniert folgendermaßen. Durch die Gabe des Antigens, zunächst in sehr niedriger Konzentration und Verdünnung, und dann durch die Steigerung induziert man die Bildung von Antikörpern des Typs G. Die Allergie selber wird vermittelt durch Antikörper des Typs E, die an sogenannten Mastzellen, und das sind Zellen, die Histamin speichern, gebunden sind. Und wenn das Allergen dann an zwei von diesen IgEs bindet, dann degranuliert die Mastzelle, sagen wir. Also auf Deutsch, das Histamin wird freigesetzt. Und wenn da sehr viel ist, dann gibt es massive Reaktionen im Körper. Die Idee ist, dass die löslichen Antikörper des Typ G im Blut zirkulieren, in den Körperflüssigkeiten zirkulieren und das Antigen, wenn es kommt, direkt binden, sodass eine IgE-vermittelte und für uns eben eher gefährliche Reaktion unterbunden wird. Das funktioniert in vielen, aber nicht in allen Fällen. Nach unserer Erfahrung ist die Erfolgsquote der Hyposensibilisierung in Reaktionsform, wie wir es machen, bei Pollen so eher, aber zwischen 70-75%, viel höher sehe ich sie nicht, bei Biene-Wespe nahezu 100%. Voraussetzung okay, ist dann,
auch da abhängig vom Allergen.
Abhängig vom Allergen. Und natürlich, das zweite Problem bei der Hyposensibilisierung ist, dass sie Jahre dauert. Also erstmal unendlich teurer ist als das, was wir normalerweise machen. B, Jahre dauert bei Biene-Wespe bis zu 5 Jahren. Und Biene-Wespe muss man stationär einleiten. Das heißt, die Leute gehen auch nochmal 1, 2, 3 Tage ins Krankenhaus. Also das alles ist nicht ganz billig, aber absolut sinnvoll, weil der Patient ja ansonsten vital gefährdet sein könnte.
Ja, absolut. Und das heißt, also man macht das über Jahre, und ist das noch so? Also ich kenne das von früher so, dass man dann jede Woche hingehen darf und sich die Spritze abholen darf.
Ja, am Anfang in der Aufsättigungsphase macht man wöchentliche Abstände. Wenn man die Maximalkonzentration erreicht hat, verlängert man das Intervall. Außerdem kommt es auch da wieder auf das Allergen an. Hausstaubmilbe macht man wirklich über das ganze Jahr. Ich persönlich mache die Pollen nur präsaisonal und höre nach der Saison dann auf und fange im nächsten Herbst wieder an.
Okay, das heißt, man hat ein paar Wochen sozusagen.
Ein paar Monate und nichts ist.
Ja, genau. Ja, genau. Sie sagten ja gerade schon, es gibt andere Verfahren, die Sie nutzen und die in bestimmten Fällen auch effektiver sind. Welche anderen Verfahren nutzen Sie denn, und was können Sie da empfehlen, um das Immunsystem zu modulieren?
Da sind zwei Fragen in einer. Also fangen wir mal ganz einfach an. Es gibt die Möglichkeit, Allergien zu löschen. Das funktioniert so, dass man über Akupunkturpunkte im System Reize setzt, parallel zu der Konfrontation mit dem Allergen. Und in dem Zusammenhang ist in vielen, vielen Fällen so funktioniert, dass der Körper lernt, dass dieses Allergen zu tolerieren ist und danach darauf nicht mehr reagiert. Das ist erstaunlich erfolgreich. Das ist je nach Allergen und nach Regulationsfähigkeit des Probanden eine Sache, die ich pro Allergen so in 5 bis 10 Minuten erledigen kann. Das kann ich natürlich, wenn er 20 Sachen hat, dann werde ich wahnsinnig und sitze da stundenlang mit dem. Das tue ich auch nicht. Ich benutze da in der Regel die 2, 3 Hauptallergene, auf die er wirklich massiv reagiert, um ihn zu stabilisieren. Was ich damit nicht mache, ist, ich beeinflusse nicht das Immunsystem, sondern ich beeinflusse die Neurologie dahinter und sage, lieber Körper, reagier da nicht drauf. Aber die Fehlfunktion des Immunsystems bleibt bestehen, sodass nach meiner Erfahrung dafür andere Allergene oder alle andere Reaktionen im Körper plötzlich entstehen können oder später entstehen können. Das heißt, ich muss aus meiner Sicht bei der Löschung, die eine Schnellmethode ist und die auch sehr erfolgreich ist, immer noch mich um den grundsätzlichen Rest kümmern und mich fragen, warum hat der Patient diese Problematik? Das kann sehr einfach sein. Also histaminvermittelte Allergien haben häufig eine Inbalance zwischen Zink und Kupfer, sodass man, wenn man den Zink- und Kupferspiegel sich anguckt und entsprechend einstellt, häufig eine dramatische Besserung erreichen kann. Aber es gibt eben auch eine Vielzahl von allergoiden Reaktionen, wie die Schulmedizin sagt, also Reaktionen, die allergisch aussehen, aber nach Definition nicht allergisch sind. Das liegt daran, dass die Schulmedizin dafür keinen Botenstoff kennt. Wir Alternativmediziner kennen mehr Botenstoffe. Wir wissen, dass es über das Acetylcholin eine Neurotransmitterreaktion geben kann, über Leukotriene, über Prostaglandine, für die es auch durchaus Medikamente gibt, aber für die es keine Tests gibt, sodass die Schulmedizin in dem Augenblick von Unverträglichkeit spricht, obwohl wir schon lange wissen, wo es herkommt und es auch sehr gezielt behandeln kann.
Ja, das heißt, also das mit der Löschung finde ich natürlich sehr interessant. Gilt das für einen Großteil der Allergene oder gibt es da bestimmte Einschränkungen?
Ja, also es funktioniert eigentlich für ziemlich alle Allergene. Vorausgesetzt, ich habe das Allergen isoliert vorliegen und kann den Patienten damit konfrontieren. Das heißt, während ich lösche, muss ich ihn damit konfrontieren und das ist das Problem. Das geht übrigens auch mit Gedanken und Psyche und psychischen Belastungen. Die kann man auch löschen oder kann man auch das Gehirn dran trainieren. Das geht aber so ein bisschen fast in den esoterischen Bereich. Ich benutze es tatsächlich in der Praxis, wenn ich Leute habe, die massiv Heuschnupfen haben gegen 1 oder 2 Allergene, also auch mal Birke und Gräser oder so, dann macht das durchaus Sinn. Wenn da einer kommt und hat 20 Allergene, dann hat er ein ganz anderes Problem und dann fange ich an einer anderen Stelle an.
Okay. Welche Probleme sehen Sie beim langfristigen Einsatz von Antihistaminika oder auch Cortison, wenn es jetzt in der akuten Phase ist?
Ja, bei Cortison müssen Sie differenzieren, ob Sie das lokal anwenden, also als Nasenspray oder Atemspray, oder ob Sie es systemisch anwenden als Tablette oder Spritze. Ganz grundsätzlich gibt es ja auch von manchen Kollegen gerne genommen diese Depot-Cortison-Spritzen, die das Immunsystem komplett über einen längeren Zeitraum lahmlegen. Ich halte das für einen Kunstfehler und rate dringend davon ab. Das ist etwas für Leute, die keine Ahnung haben und den Patienten ausschließlich symptomatisch behandeln. Die Problematik dabei ist, dass Sie alle Formen der Cortison-Nebenwirkung kriegen können, also von Gewichtszunahme und Wassereinlagerung bis zur Unterdrückung des eigenen Hormonsystems. Sehr häufig auch Osteoporose, wenn man es über einen längeren Zeitraum macht. Und vor allen Dingen der graue Star kann verstärkt werden. Von daher halte ich also von diesen hochdosierten und auch Depot-Cortison gar nichts. Die Lokaltherapie ist durchaus sinnvoll, insbesondere bei Asthmatikern. Können Sie damit langfristige Schäden verhindern, wenn Sie es lokal anwenden, also als Asthmaspray oder auch als Nasenspray. Da bin ich ganz positiv und finde, das kann man durchaus mal nutzen. Muss man aber nicht, weil es durchaus auch andere Alternativen gibt, pflanzliche Alternativen gibt. Nasenspügelungen, Inhalationen und solche Sachen helfen da häufig auch. Die Histaminfrage ist sehr speziell. Also es ist bekannt, dass gerade die fettlöslichen Histamine kardiotoxisch wirken können, also schwerste Herzrhythmusstörungen bis zum plötzlichen Herztod auslösen können. Deswegen sollte man also da zumindest sehr genau gucken, was der Patient A an Grunderkrankung hat, B, was er an Co-Medikationen einnimmt. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass die Antihistaminika über bestimmte P450-Isoenzyme entgiftet werden. Und wenn die gleichzeitig mit anderen Medikamenten belastet werden könnten, dann entsteht quasi ein Entgiftungsstau und das heißt, die Wirkspiegel der Medikamente werden höher als erwartet und das kann eben gefährlich sein. Ansonsten ist Histamin der Stoff, der im Körper die Wasserregulation macht. Das heißt, der also Gefäße erweitert, der dieses Gewebe durchlässig macht für Wasser. Und Leute, die einen hohen Histaminspiegel haben, signalisieren eigentlich nur im Gewebe, da fehlt Wasser. Das heißt also, sehr häufig hilft mal ausreichende Wasserzufuhr, dann geht nämlich schon mal der allgemeine Histaminspiegel runter. Wenn ich permanent Antihistaminika gebe, dann blockiere ich diese Regulation. Das heißt, das Gewebe wird nicht richtig versorgt, ich schade dem Gewebe mehr, als es nützt. Also kurzfristig ja, vorübergehend mal ja, auf Dauer bitte nein.
Gibt es denn insbesondere bei den Antihistaminika, die sind ja immer, also A, sind sie frei erhältlich und B, ist es natürlich auch immer eine sehr schnelle Lösung, ich glaube, einmal täglich so eine Tablette zu nehmen, häufiger sollte das wahrscheinlich nicht stattfinden.
Wir unterscheiden fettlösliche, wasserlösliche, die also auch unterschiedlich lange wirken und die Dosierung sollte ein bisschen angepasst werden. Sie haben meistens zumindest bei den fettlöslichen Terbinafin zum Beispiel, haben sie verschiedene Konzentrationen, sodass sie das individuell anpassen können. Ansonsten muss man sich die Wirkstärke angucken, Cetirizin, Loratadin, da kann es tatsächlich sein, dass die Wirkung nach einigen Stunden nachlässt und man eine zweite Tablette braucht. Ich bin deswegen so ein bisschen kritisch mit Antihistaminika, weil sie eben, obwohl sie es angeblich nicht mehr machen sollen, durchaus müde machen können, durchaus dazu führen können, dass man sich nicht konzentrieren kann, durchaus auch dazu führen können, dass man vielleicht auch nicht mehr so gut Auto fährt, nicht mehr so gut Geräte bedient. Also deswegen bin ich ja sehr zurückhaltend.
Ja. Haben Sie denn aus der Praxis, also das, was immer ganz schön ist, wenn uns die Therapeuten, Ärzte wie auch Heilpraktiker erzählen, was sie so für tolle Erlebnisse in der Praxis haben, um auch Menschen zu inspirieren, das Thema nochmal anzugehen, sich vielleicht einen anderen Arzt zu suchen oder ein anderes Verfahren, mit einem anderen Verfahren nochmal zu beschäftigen. Haben Sie ein inspirierendes Beispiel für uns aus der Praxis, bei dem Sie einen eindrücklichen Erfolg erzielt haben bei der Behandlung einer Allergie?
Naja, Erfolge haben wir jeden Tag, das ist jetzt für uns eigentlich nichts Besonderes. Wir haben eine Herangehensweise. Aber das, was vielleicht ganz wichtig ist, auch jetzt für die, die das hier lesen oder sehen, es gibt eben Leute, die wissen, sie sind allergisch. Und sie sagen immer, wenn ich dies esse oder dies trinke oder mit dem und dem in Kontakt komme, reagiere ich. Und der liebe Kollege, der Allergologe, macht also die entsprechenden Tests, einen Pricktest und macht auch eine Bestimmung des spezifischen IgEs im Blut. Und da ist eben nichts. Und dann kommt die klare Ansage, sie sind nicht allergisch. Und dann sagt der Patient aber zu mir jetzt in der ganzheitlichen Praxis, Doktor, guck mal, ich zeige dir das, wenn ich das nehme, dann tränen mir die Augen, dann juckt's und das stimmt irgendwas nicht. Und dann steht die Schulmedizin da und weiß nichts. Und jetzt kommen wir eben zu dem Aspekt und sagen, ja, es gibt offensichtlich andere Botenstoffe, die dafür verantwortlich sind. Das können wir testen. Und da gibt es zum Beispiel eben die Gruppe der Prostaglandine. Prostaglandine sind Botenstoffe, die aus Zellmembranen entstehen. Und wir haben im Körper verschiedene Subtypen davon, also proentzündliche, antientzündliche. Und natürlich haben diese Menschen häufig so ein Missverhältnis zwischen pro- und antientzündlichen Prostaglandinen. Und Prostaglandine zu hemmen ist super einfach. Aspirin ist ein Prostaglandinsynthesehemmer. Ist ganz einfach. Also die ganzen klassischen Antirheumatiker sind Prostaglandinsynthesehemmer. Und in der Tat, wenn man diesen Menschen statt eines Antihistaminikums eine Aspirintablette gibt, sind die meistens beschwerdefrei. Das signalisiert nur, da ist eine Fehlregulation auf Prostaglandinebene, die muss man dann wieder angehen. Da helfen häufig Omega-3-Fettsäuren, da hilft ein bisschen Magnesium, Vitamin B6, Zink. Das muss man im Einzelfall austesten. Aber die entscheidende Geschichte ist, ich kann dem Patienten tatsächlich sagen, du hast recht mit dem, was du sagst. Der Mechanismus ist ein anderer. Der Mechanismus, den die Schulmedizin testet, der ist tatsächlich nicht da. Also das ist keine falsche Messung. Aber die haben einfach keine alternative Lösung. Die bieten wir gerne an und damit können wir den Patienten helfen.
Herr Dr. Tank, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich hoffe, dass wir ganz, ganz vielen Leuten hier auch ein paar Ideen mitgeben konnten, was sie nochmal tun können, um sich diagnostisch abzusichern oder vielleicht auch nochmal ein Gespräch zu suchen, was zu machen ist. Und auch die Kinesiologie in Betracht zu ziehen, als sowohl diagnostische Form als auch nachher andere Methoden noch, um mit der Allergie umzugehen. Dankeschön. Tschüss.
Viel Spaß, vielen Dank. Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Gesundheitsakademie Benedens Goldau-Goldau-Seelhorst GbR in Kooperation mit Beben Berlin. Weitere Informationen zu diesem sowie zu vielen weiteren kostenlosen Kongressen findest du unter www.gesundheitsakademie.info.